Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 17. Januar 2013. Heute mit folgenden Themen: 60.000 Unterschriften für eine humanitäre Schweiz. Basisbewegungen reichen Referendum gegen Asylgesetzrevision ein. Bundesrat will keinen Mindestlohn. Große Enttäuschung bei den Gewerkschaften. Und Plastik verpackt und pfannenfertig, der Rohstoff Nahrungsmittel verliert immer mehr an Bedeutung. Am Mikrofon begrüßt Leonie Marti.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Michael Spahr.
Ging die EWB zu hohe Risiken ein? Das fragen heute Abend in der Stadtratssitzung Matthias Stürmer von der EVP und Michael Köpfli von den Grünliberalen. Sie reichen heute eine entsprechende dringliche Interpellation ein. Vor 3,5 Jahren beschloss der Stadtrat, Bern solle als Teil der Grundversorgung ein Glasfasernetz für alle erhalten. Das heißt, Energie, Wasser, Bern, EWB darf seit diesem Beschluss 140 Millionen Franken in die Schaffung eines schnellen Internets investieren. Laut den beiden Interpellationsverfassern gäbe es Anzeichen, dass diese Investition nicht rentabel ist und zusätzliche Kosten verursacht. Es ist bis jetzt nicht klar, ob dieses Glasfasernetz tatsächlich genutzt wird oder ob das Ganze eine Fehlinvestition war. Mit dieser Interpellation soll nun Klarheit geschaffen werden. Wie die Stadt Bern heute mitteilt, werden die Eintritte in die städtischen Bäder neu geregelt. Auch die Mieten der städtischen Sportanlagen werden angepasst. Insgesamt wird das heutige komplizierte Reglement vereinfacht. Schwimmbahnen und Kunsteisbahnen müssen in Zukunft Mieten bezahlen. Die Eintrittspreise können zwar zunehmen, Stadtbewohner und Bewohnerinnen und Familien sollen aber generell begünstigt werden. Die Freibäder bleiben gratis, kommerzielle Nutzer der städtischen Sportanlagen müssen bald mehr bezahlen, dafür dürfen Jugendliche gratis trainieren. Insgesamt erhofft sich die Stadt mit den Massnahmen Mehreinnahmen in der Höhe von 350.000 Franken. Das Geld soll direkt in die Sport- und Bewegungsförderung investiert werden. Die Kantone können ein wenig aufatmen. Die Nationalbank hat nämlich heute mitgeteilt, dass sie letztes Jahr einen Gewinn gemacht hat. 6 Milliarden Franken sei dieser Gewinn voraussichtlich. Davon wird 1 Milliarde an die Kantone verteilt. Das ist zwar weniger als in den letzten Jahren, aber noch vor wenigen Monaten wurde befürchtet, dass es dieses Jahr wegen der Euro-Krise überhaupt keinen Gewinn geben werde. Mit dem nicht ausbezahlten Anteil des Gewinns füllt die Schweizer Nationalbank ihre Reservekassen. Bei Redaktionsschluss dieser Sendung war noch nicht klar, wie sich die Geiselsituation in Algerien entwickelt hat. Gestern haben islamistische Rebellen aus Mali ein Erdgasfeld überfallen und 41 Geiseln genommen. Dabei wurden mindestens 2 Menschen getötet. Laut diversen Medienberichten haben algerische Sicherheitskräfte das Areal umstellt. Algerien lehnt jegliche Verhandlungen ab. Die Geiselnehmer reagierten mit ihrer Tat offenbar auf die jüngsten Vorkommnisse im Nachbarland Mali. Seit letzter Woche unterstützt eine internationale Truppe die Regierung in Mali bei ihrem Kampf gegen Rebellen mit großer Intensität. Insbesondere Frankreich kämpft nun auch gegen die islamistischen Kräfte, die den Norden Malis seit letztem Frühling kontrollieren. Nun scheint der Bürgerkrieg in Mali auch auf die Nachbarländer überzuschwappen. Noch zum Wetter. Morgen Freitag erwartet uns sonniges Wetter. Im Mittelland wird die Sonne am Morgen allerdings noch von Hochnebelfeldern verdeckt. Die Temperaturen schwanken zwischen -2 und -7 Grad. Das Wochenende verspricht viel Schnee und wenig Sonne. Es wird etwas wärmer. Das Thermometer kann bis zu 0 Grad zeigen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Heute reicht das Asylgesetz-Referendumskomitee über 60.000 Unterschriften ein. Somit wird in 5 Monaten über die Revision des Schweizer Asylgesetzes abgestimmt. Das Ziel ist, die Verschärfung des Asylgesetzes rückgängig zu machen. Flüchtlinge sollen weiterhin in Botschaften Asylanträge stellen können. Dienstverweigerung soll weiterhin als Asylgrund gelten. Und es soll nicht zur willkürlichen Internierung von Asylsuchenden in sogenannten besonderen Zentren kommen. Unterschriften gesammelt haben nicht die großen Parteien, Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen, sondern zahlreiche Basisbewegungen. Michael Spahr hat mit Referendumskomitee-Mitglied Andreas Lustenberger von den Jungen Grünen über die Widerstände, auch in den eigenen Reihen, gesprochen.
Sie haben das Referendum lanciert ohne Unterstützung der großen Mutterparteien, aber auch ohne die Unterstützung von gewissen großen Organisationen, auch im Flüchtlings- und Menschenrechtsbereich. Das war ja wohl nicht so einfach, oder?
Es hat sich von Anfang an gezeigt, dass es schwierig wird, die nötigen gültigen Unterschriften zusammenzubringen. Es war dann aber erstaunlich, wie viel Kraft diese Basisbewegungen und auch die jungen Parteien, die jungen Grünen, aufbringen konnten, dass es dann schlussendlich doch mit genügend Unterschriften gereicht hat, also dass es überhaupt nicht knapp ist. Und das zeigt auch, dass der Schweizer Bevölkerung wichtig ist, über eine solche Verschärfung abstimmen zu können und sich hier gegen eine solche Politik auszudrücken.
Die jungen Grünen haben im Unterschied zur Grünen Partei Schweiz haben sie gesammelt. Bei der SP waren es auch viele Lokalgruppen, die gesammelt haben, aber die SP Schweiz selber stand nicht dahinter. Wie reagierten jetzt diese Mutterparteien darauf, dass es die Jungen im Alleingang geschafft haben?
Also die Grünen haben auch gesammelt schlussendlich. Die Grünen haben über 6.000 Unterschriften beigetragen national. Das ist aber auf unseren Druck hin geschehen, also auf unsere Überzeugung, muss ich sagen. Wir haben das debattiert und der Vorstand der Grünen hat dann noch im Anfang Oktober entschieden, das Referendum auch zu unterstützen und hat dann auch einen Teil beigetragen. Die Grünen sind mehrheitlich auch überzogen von der Wichtigkeit dieses Referendums. Man hat auch später immer wieder Stimmen gehört, die das nicht sind, aber schlussendlich sind die Grünen da dabei und haben auch ihren Beitrag geleistet. Bei der SP waren es dann einzelne Kantonalsektionen, die sich angeschlossen haben und leider hat es nicht gereicht, an der nationalen Delegiertenversammlung auch die nationale Leitung von der Wichtigkeit zu überzeugen vom Referendum.
Jetzt ist die Argumentation eben gerade von einer SP so, dass das Ganze auch ein Risiko ist. Also das heißt, wenn darüber abgestimmt wird, könnte der Schuss ja hinten hinausgehen, indem nämlich eine große Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen für die Verschärfung stimmt und somit einmal mehr eigentlich denjenigen hilft, die das Asylgesetz noch mehr verschärfen wollen.
Die Diskussion war natürlich groß und auch die Kritik war von Anfang an immer da, auch gegenüber den jungen Grünen, dass man uns gesagt hat, das bringt wirklich nichts, die Abstimmung wird so hoch verloren, das ist ein Schuss nach hinten. Aber ehrlich gesagt müssen wir sagen, wir leben in einer Demokratie und dann ist es auch wichtig, dass Minderheiten hinstehen für ihre Meinung und sagen, mit diesem Entscheid sind wir nicht einverstanden, sich zusammenraufen, Unterschriften sammeln und eine Volksentscheidung herbringen. Zudem war es auch ganz wichtig für uns, zu sagen, dass wir nicht einverstanden sind mit dieser Politik. Diese Asylverschärfungen sind nicht etwas, das ein Phänomen, das jetzt gerade ist und das dann wieder stoppt, sondern das ist ein Trend, den wir schon lange erkennen. Und aus dieser Sicht ist es extrem wichtig, diesen Trend zu stoppen und sagen, dass man nicht einverstanden ist. Man kann auch nicht davon ausgehen, dass nach dem Referendum oder wenn es kein Referendum gegeben hätte, dass dann dieser Trend stoppen würde und es plötzlich in eine andere Richtung gehen würde. Also von dieser Sicht betrachtend muss man sagen, dass Asylfragen und Ausländerfragen in der heutigen globalisierten Welt eine wichtige Rolle einnehmen werden, auch in Zukunft. Und gerade auch für diese Zukunft wollen wir jungen Menschen auch bereits jetzt hinstehen und sagen, wir stellen uns eine andere Politik in diesen Bereichen vor, als es jetzt Tatsache ist.
Jetzt gibt es einfach die Möglichkeit für Sie noch, das Referendum zu gewinnen, was zwar ziemlich schwierig wird, aber wenigstens ein Achtungserfolg dann bei der Abstimmung zu erreichen. Sind Sie und alle anderen Gruppierungen, die das Referendum jetzt erfolgreich ergriffen haben, auch bereit für einen anstrengenden und schwierigen Abstimmungskampf?
Es geht bei uns Schlag auf Schlag weiter. Wir haben am nächsten Samstag bereits die große Abstimmungskampfretrette, weil die Abstimmung kommt per 9. Juni. Wir sind dran, diesen Abstimmungskampf zu planen. Wir sind dran, Aktionen zu machen. Ganz ehrlich, wir sind bereit für den Abstimmungskampf und wir sind auch überzeugt von unseren Argumenten. Und ich bin durchaus persönlich auch überzeugt, dass es für einige Parteien schwierig sein wird, sich zu rechtfertigen, wie zum Beispiel die Abschaffung des Botschaftsasyl oder wie zum Beispiel der Deserteurstatus, der als Nichtentscheid eingestuft wird. Und da frage ich mich schon, wie zum Beispiel eine christliche Partei oder auch eine grünliberale Partei einen so harten Kurs fahren kann.
Sagt Andreas Lustenberger von den Jungen Grünen. Er ist Mitglied des Referendumskomitees gegen die Verschärfung des Asylgesetzes. Mehr Infos zum Referendum finden Sie im Internet unter asyl.ch.
95,6. Rabe Info.
Der Bundesrat will keinen Mindestlohn. Er empfiehlt die Volksinitiative für den Schutz fairer Löhne ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Die Initiative verlangt, dass schweizweit ein Mindestlohn von mindestens 22 Franken pro Stunde eingeführt wird. Die Gewerkschaften sind über den Entscheid vom Bundesrat enttäuscht. Wilma Rall hat bei der Unia nachgefragt.
Der Bundesrat will keinen gesetzlich festgelegten Mindestlohn von 22 Franken die Stunde. Wie die Initianten wolle auch er, dass alle Menschen in Würde leben könnten, aber mit der Mindestlohninitiative könne man das nicht erreichen, schreibt er in seiner Begründung. Der Bundesrat empfiehlt dem Parlament, die Mindestlohninitiative abzulehnen, ohne einen Gegenvorschlag zu präsentieren. Für die Gewerkschaften kam dieser Entscheid mäßig überraschend, sagt Tom Kasse von der Gewerkschaft Unia.
Der Bundesrat hat sich bislang immer verweigert, etwas gegen diesen eigentlichen Tieflohnskandal zu unternehmen. Für 430.000 Arbeitnehmende reicht der Lohn heute kaum, um davon leben zu können. Sie verdienen weniger als 4.000 Franken monatlich für einen 100%-Job. Und der Bundesrat hat bis jetzt immer die Augen verschlossen vor diesem Problem.
Der Bundesrat ist der Meinung, die Schweiz habe schon sehr viele Instrumente, um Lohndumping vorzubeugen. In erster Linie erwähnt er die wichtige Rolle der Gesamtarbeitsverträge. Wenn man einen Mindestlohn festsetze, schränke man den Spielraum bei den Lohnverhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen ein. Das schwäche die Sozialpartnerschaft, ein wichtiger Trumpf des Wirtschaftsstandorts Schweiz. Das sei tatsächlich ein wichtiger Trumpf, aber...
Ja, es ist richtig, dass rund die Hälfte der Arbeitnehmenden in der Schweiz, die haben einen Gesamtarbeitsvertrag. Das heißt, dort können wir von Gewerkschaftsseite her gewisse Mindeststandards festsetzen. Aber die andere Hälfte, die hat eben keine Gesamtarbeitsverträge. Und dort ist Lohndumping ein reelles Problem. Und dort muss jetzt gehandelt werden. Und dieses Argument, dass man damit die Gesamtarbeitsverträge schwäche, das ist nicht stichhaltig. Vor allem auch nicht, weil genau diese Kreise, die jetzt die Initiative bekämpfen, genau diese versuchen auch immer, die Gesamtarbeitsverträge weiter zu schwächen und möchten schlechte Verträge, möchten keine Mindestlöhne in den Gesamtarbeitsverträgen haben. Und deshalb finde ich das ein heuchlerisches Argument.
In vielen Branchen gibt es also Gesamtarbeitsverträge, die auch einen Mindestlohn enthalten. In anderen Branchen wartet man darauf, seit Jahren vergebens.
Im Detailhandel arbeiten unzählige, vor allem Frauen, zu Löhnen, die weit unter 4.000 Franken sind. Dann denke ich aber auch an Gartenbau, Zulieferbetriebe von Industrieunternehmen und so weiter. Also es gibt wirklich diverse Bereiche, wo es keine Gesamtarbeitsverträge mit Mindestlöhnen gibt.
In letzter Zeit ist Bewegung in die ganze Lohngeschichte gekommen. Es gibt die flankierenden Maßnahmen zur Personenfreizügigkeit. Seit Anfangsjahr sind neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Scheinselbstständigkeit in Kraft. Und kürzlich hat das Parlament beschlossen, die Solidarhaftung zu verstärken. Warum braucht es jetzt zusätzlich noch einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn?
Ja, wir von Gewerkschaftsseite können in gewissen Bereichen tatsächlich gute Fortschritte erzielen. Die Solidarhaftung ist so ein Beispiel. Das betrifft aber das Baugewerbe und nur das Baugewerbe. Das heißt, in den anderen Bereichen haben wir keine Fortschritte erzielen können. Und genau deshalb haben wir die Mindestlohninitiative konzipiert. Unser Ziel ist einfach, dass alle, die arbeiten, von diesem Lohn leben können. Und das kann nur mit diesen Maßnahmen, die jetzt erwähnt wurden, nicht erreicht werden.
Sagt Tom Gasse von der Gewerkschaft Unia. Nun liegt der Ball bei National- und Ständerat. Bis Mitte Juli müssen sie entscheiden, ob sie die Volksinitiative für den Schutz fairer Löhne zur Ablehnung oder zur Annahme empfehlen.
Rabe Info 95,6.
Wie ernährt sich die Schweiz? Diese Frage ging der Schweizerische Bauernverband in seinem Situationsbericht 2012 nach. Der Bericht zeigt, die Konsumgewohnheiten der hiesigen Bevölkerung haben sich in den letzten Jahren stark verändert und das wirkt sich direkt auf die Landwirtschaft aus. Die einzigen Rohstoffe, die die Schweiz selber produziert, unsere Nahrungsmittel, verlieren immer stärker an Bedeutung und an Wert. Wo liegen die Ursachen und was sind die Folgen? Dem wollen wir nachgehen im heutigen Beitrag unserer Rohstoffserie zur Tour de Lorraine vom Samstag in Bern. Wilma Rall berichtet.
Abgepackter Salat, geschnitten und gewaschen, Kartoffelstock fix fertig zum Anrühren, Sandwich Plastik verpackt. Mit dem stressigen Arbeitsalltag, den vielen Nebenbeschäftigungen, Sport und Freizeitvergnügen, da bleibt keine Zeit zum Kochen, Rüsten und Einmachen. Kein Wunder, greifen immer mehr Menschen in die Regale mit dem immer vielfältigeren Angebot an Convenience Food. An der heimischen Landwirtschaft geht das nicht spurlos vorbei. Sie kämpfe mit den veränderten Essgewohnheiten, sagt Markus Ritter, Präsident vom Schweizerischen Bauernverband. Denn mit der steigenden Nachfrage nach Fertigprodukten verlagere sich immer mehr Wertschöpfung vom Anbau in die Verarbeitung der Lebensmittel.
Es ist so, dass von einem Konsumentenfranken, also einem Franken, den ein Konsument in einem Einkaufsladen ausgibt, immer weniger bis zum Bauern selber kommt. Und dies erfüllt uns mit Sorge, insbesondere auch, weil dadurch die Einkommenssituation der Landwirtschaft immer noch auf sehr tiefem Niveau ist.
Diesen veränderten Essgewohnheiten versuchen sich die Schweizer Bauern und Bäuerinnen anzupassen, mit verschiedensten Strategien, so Markus Ritter.
Auf der einen Seite hat die Direktvermarktung die letzten Jahre zugenommen, also der Verkauf ab Hof, der Verkauf auf Märkten, auch der Versand von Lebensmitteln ist sogar ein Thema geworden in gewissen Bereichen. Es gibt aber auch die Spezialisierung über Labels, also Labels wie IP-Swiss, Bio-Swiss, wo der Anteil an der Wertschöpfung höher ist seitens der Landwirtschaft. Also die Landwirtschaft ist sehr innovativ und sucht hier auch nach Lösungen aus eigener Kraft.
Der steigende Konsum von Fertigprodukten hat aber noch eine ganz andere Folge, und zwar, dass wir je länger je mehr den Bezug zum Rohstoff Nahrung verlieren. Dass die Milch von der Kuh kommt, wissen in der Schweiz immer noch die meisten Kinder. Das aber könnte sich ändern, befürchtet Biobauer Markus Ritter.
Ja, es besteht eine Tendenz, denn es sind bereits 75% der Schweizer Bevölkerung, die in urbanen Räumen lebt und wohnt. Und das führt schon dazu, dass man immer weiter weg ist als von der Lebensmittelproduktion, nicht mehr sieht, was beim Nachbarn auf dem Hof geht, keine Großmutter, keinen Großvater mehr hat, der selber noch in der Landwirtschaft tätig ist.
Schenkt man den kleinen Herkunftsschildchen keine Beachtung, dann ist es schwierig zu wissen, welche Nahrungsmittel hier angebaut werden und welche von Peru eingeflogen werden. Mit dem globalen Handel mit landwirtschaftlichen Produkten sind wir es gewohnt, zu jeder Jahreszeit Erdbeeren, Ananas oder Spargeln zu kaufen. Der Konsument erwartet ein riesiges Sortiment jederzeit verfügbar. Auch dieser Trend setzt die einheimische Lebensmittelproduktion stark unter Druck.
Also hier geht es vor allem um Information, dass wir den Konsumenten auch immer wieder aufklären, was zurzeit im Angebot ist hier in der Schweiz, welche Produkte auch saisongerecht sind. Wir erleben auch immer wieder, dass gerade Produkte aus weit entfernten Ländern, gerade aus China, auch immer wieder mit Umwelt- und für den Menschen schädlichen Stoffen belastet sind, gerade im Bereich der Pestizide.
Interessanterweise hat die Globalisierung aber auch zur Folge, dass sich die Konsumierenden zunehmend aufs Lokale konzentrieren. Im Einkaufskorb befinden sich neben Produkten aus China oft auch Produkte aus der Region. Und dort sieht der Bauernpräsident eine große Chance für die Zukunft der einheimischen Landwirtschaft.
Wir stellen diese zwei Trends parallel zueinander fest. Also die Menschen haben beide Bedürfnisse heute. Und das ist eine Marktchance auch für die Bäuerinnen und Bauern in diesem Land, dass ihr eben dieses Gefühl auch der Verwurzeltheit, der Regionalität, auch der Verbundenheit von Lebensmitteln mit Traditionen, mit Geschichten, mit spannenden Hintergründen verbinden und dadurch den Menschen auch Identität geben an dem Ort, an dem sie leben und an den Lebensmitteln, die sie kaufen.
Sagt Markus Ritter, Biobauer und Präsident vom Schweizerischen Bauernverband. Von den identitätsstiftenden Nahrungsmitteln gehen wir zum verpönten Rohstoff Hanf. Und das morgen um 11 im Rabe Info, im letzten Teil unserer Rohstoffserie zur Tour de Lorraine vom kommenden Samstag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's vom Rabe Info vom 17. Januar. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich Leonie Marti. Habt einen schönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.